Grenzenlos hören, Bayern 2. Radio Feature. Hintergründig, investigativ und radiophon. Immer samstags kurz nach 13 Uhr und sonntags nach 21 Uhr.
Nehme eine dir bequeme Sitzposition ein. Lass deine Sitzposition auch ein gewisses Gefühl von Wachheit und Klarheit vermitteln.
Jede Zeit hat das Körperbild, das sie verdient.
Und dann schließe deine Augen.
Unser Körperbild heute ist geprägt von den Naturwissenschaften. Davon, dass wir denken, der Körper sei außen und wir innen. Draußen und drinnen, das ist das Konzept, dem der Körper in der Gegenwart zum Opfer fällt. Als handelte es sich bei ihm um einen Fremden, um jemanden, den wir kaum kennen und der ab und an bei uns anklopft.
Wenn du den Schmerz spürst, erinnerst du dich an mich.
In der folgenden Stunde wird es darum gehen, den Körper zu rehabilitieren und wieder in sein Recht zu setzen. Denn wir sind zwar nicht unser Körper, aber ohne Körper sind wir nichts. Über den Körper will ich sprechen, aber nicht auf die Art, wie die Biologie oder die Medizin es tun, wie über eine Sache. Für den Arzt ist der Körper Objekt. Für mich ist der Körper Subjekt. Denn was meinen Körper betrifft, das betrifft mich ganz persönlich.
Du gehörst mir, aber ich gehöre nicht dir.
Was ist der Körper? Mein Körper ist die Natur, die ich selbst bin. Verkörpert bin ich mir selbst gegeben. Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Ich muss die Frage also anders stellen. Nicht, was ist mein Körper, sondern wer ist mein Körper?
Genau, wer bin ich?
In den Körper hinabsteigen. Reise zu einem fremden Ort. Feature von Thomas Palzer.
Der Sprache diene ich oft genug als Inspiration. Sagt man nicht, etwas ist auf den Magen geschlagen? Oder macht dir keinen Kopf? Immer bin ich gemeint, wenn einer sagt, dass er auf jemanden ein Auge geworfen oder sich Hals über Kopf verliebt habe. Man kniet sich doch in ein Problem, oder? Oder man geht seiner Nase nach. Jemand ist eine Seele von einem Mensch, ein anderer ist ein Arschloch. Wieder andere haben ein Floh im Ohr oder es ist ihnen eine Laus über die Leber gelaufen. Wieder andere behaupten, ein Wort, nach dem sie suchen, läge ihnen auf der Zunge. Und warum geht jemandem etwas an die Nieren? Warum delegieren alle ihre Probleme immer an mich?
Zu Beginn nehmen wir unseren Körper noch einmal bewusst wahr. Die Füße, die Unter- und Oberschenkel, das Becken, der untere und obere Rücken, die Arme, die Schultern, der Nacken und der Kopf, unser Gesicht. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf die nun folgenden Übungen und wiederhole innerlich die mir gesagten Sätze.
Leben heißt erleben. Uns widerfährt das Leben. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst aktiv zum Leben zu verhelfen. Wir können Leben verlängern, seine Qualität verbessern, aber ins Leben rufen können wir nichts, schon gar nicht uns selbst. Das Leben wird uns geschenkt, immer noch und aller prahlerischen Töne aus den Labors zum Trotz.
Fakt ist, dass die Leute mehr und mehr der Überzeugung sind, sie bräuchten mich nicht. Sie könnten auf mich verzichten. Sie könnten anrufen, statt leiblich anwesend zu sein. Sie könnten skypen, statt ihren Hintern über die Straße zu bewegen. Sie könnten Nahrung intravenös einnehmen und auf meinen Verdauungsapparat verzichten. Könnten virtuelle Reisen im Kopf unternehmen, statt leibhaftig mit meinen Händen und Füßen den Rhein zu durchqueren. Immer weniger lässt sich befühlen. Und selbst das Geld, der härteste Züchtiger des menschlichen Leibs, den es gibt, ist meistens nur noch eine Ziffer, die über den Bildschirm huscht.
Erleben. Das Wort versetzt uns in den Passiv. Wir erleiden nämlich Leben. Wir können es gestalten, wir können es sogar mutwillig beenden. Aber damit wir Leben erleben können, dafür können wir selbst nichts tun, gar nichts. Da nützt uns unser ganzer aufgeregter Aktivismus nichts. Ich tue dies, ich tue das. Was für eine falsche Gewichtung. Das Entscheidende, das Leben, wird uns gegeben. Und damit es uns gegeben und wieder genommen werden kann, brauchen wir einen Körper.
Wenn mir die Brise über die Haut streicht, eine Hand zärtlich über den Arm, wenn der Regen meine Kopfhaut und meinen Nasenrücken küsst, wenn mein Darm sich entleert, meine Gase entweichen, wenn die Sonne mich wärmt, die eiskalte Dusche mich selbst spüren lässt, wenn der Berg mich fordert, das Tal mich empfängt, wenn die Musik mich einhüllt, die Lust mich treibt, dann.
Dann fühle ich mich wohl.
Ihre Wahrnehmung klingt immer so aktiv, aber es ist so, mir fällt ein Baum ins Auge, nicht? Also es ist so, dass man also auch durch das, was wahrgenommen wird, auch angegangen wird, nicht? Es weht einem entgegen oder es beeindruckt einen, nimmt einen gefangen. Also wir denken uns ja nicht die Welt aus, sondern die Welt packt uns.
Lenke deine Aufmerksamkeit ganz auf deinen Atem. Atme tief in deinen Bauch und langsam wieder aus. Ein und wieder aus.
Weil das Niesen unwillkürlich geschieht, von uns nicht aktiv ausgelöst wird, sondern passiv erlitten, hat es lange als Äußerung mit besonderer, exklusiver Bedeutung gegolten. Bis ins 17. Jahrhundert hat man ihm prophetische Kraft zugeschrieben.
Damals hat man mir noch etwas zugetraut. Heute denkt alle Welt, sie bräuchte mir nicht zuzuhören, wenn ich niese, schmatze, furze, rülpse, knackse, quietsche oder krummele. Heute denkt jeder, nur er als angeblicher Herr im Haus habe das Recht zu sprechen. Seine bessere Hälfte aber soll den Mund halten. Jede noch so diskrete Äußerung will man mir verbieten, vor allem bei Tisch und in Gesellschaft.
Wenn der Körper sich auch nicht mehr lautstark regen und äußern darf, in der Sprache ist er allgegenwärtig. Aber das scheint zu einer seiner letzten Refugien zu gehören, denn er wird aus der Gegenwart langsam, aber sicher entfernt. Die Gegenwart wird entkörperlicht, und das hat mit der Dominanz der Naturwissenschaften zu tun, mit dem Blick von außen.
Gerade wegen dieser Dominanz des äußeren Blickes auf unseren Körper ist es so, dass uns unser Leib, was uns eigentlich das Nächste ist oder sein sollte, ist uns ziemlich fremd geworden. Nicht? Die meisten Leute kommen mit leiblichen Regungen gar nicht zurecht. Die denken immer, es sind gleich irgendwelche Symptome von Krankheiten, weil sie leibliche Regungen in ihrer affektiven Tönung und so weiter gar nicht so wahrnehmen.
Öffne dann langsam deine Augen und verschließe deine Hände ineinander. Bring die Arme lang nach oben und die Schultern tief. Öffne die Arme über außen und wiederhole das Gleiche noch einmal. Lang nach vorne, nach oben und öffne über außen. Mach das noch zweimal.
Den Körper wieder ernst nehmen. Und das heißt, dem Körper und den leiblichen Regungen wieder zu seinem bzw. ihrem Recht zu verhelfen. Darum geht es. Denn ohne den Körper können wir gar nichts sein. Wir müssen nämlich unser Da-Sein, Dasein. Darum sind wir nur, insofern wir verkörpert sind. Aber dort, wo wir waren, soll mehr und mehr Technik sein.
Can you hear my body talk? Hörst du auf mich? Das solltest du im eigenen Interesse tun. Ich bin kein Hündchen, das du an der Leine führst und das klaglos neben dir herläuft.
Die Haut, die uns von der Welt trennt, ist porös. Das heißt, die Verbindung zwischen Innen und Außen ist jederzeit gegeben. Zudem sind es 8 oder 11 Löcher, je nach Zählweise, die die Signatur der Gattung Mensch abgeben. Öffnungen, über die das Innere mit dem Äußeren kommunizieren und verkehren kann. Sie sind es, auf denen der Körper seine Melodien bläst wie auf einer Blockflöte.
Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig.
Wer ist der Körper? Wenn wir an den Körper denken, denken wir an seine metrische Ausdehnung, an sein Volumen, an die Angaben im Pass. Aber das ist nicht der Körper, oder genauer, es ist nur die uninteressanteste Perspektive auf ihn, es ist nur die messbare Seite. Der Körper ist viel mehr. Er ist die Materialisation einer bestimmten Dauer, nämlich jener Zeit, die wir überdauern. Der Körper ist die Zeit, die zwischen Geburt und Tod vergeht. Mit Betonung auf Vergehen. Vergehen.
Zur Erinnerung, Vergehen ist die Passivform von Gehen. Du brauchst gar nichts zu tun. Ich bin es, der mit der Zeit geht. Du wirst von selbst alt.
Der Körper ist die Summe der Tage, die wir gelebt haben, die wir gewesen sind und sein werden. Darum hat Heidegger sein epochemachendes Werk Sein und Zeit genannt. Damit meinte er Sein als Zeit. Unser Körper ist die Zeit, die wir selbst sind.
Wenn ich einmal geboren bin, werde ich nie mehr nicht gewesen sein können.
Was nichts daran ändert, dass du sterben wirst.
Und du wirst merken, dass es der Tod ist, der den Körper wirklich und endgültig ernst nimmt und in sein Recht setzt. Denn du wirst mit mir sterben. Wer aber denkt, dass er nach dem Tod weiterlebt, ohne mich, körperlos, als Seele, Geist, Gespenst oder Halluzination, der nimmt mich nicht wirklich ernst. Der empfindet mich nur als lästiges Beiwerk, nur als überflüssige Zwischenstation.
Stelle dir vor, du bist ein Punkt. Stell dir vor, wie du ein Punkt bist. Akzeptiere für diesen kurzen Augenblick, dass du ein Punkt bist. Du bist dein eigenes Zentrum, deine eigene Mitte. Du bist ein Punkt.
Wo fängt der Körper an und wo hört er auf? An der Haut? An seiner physischen Grenze? Unser Körper ist Teil der Welt, aber wir betrachten den Körper, als wäre er etwas, über das wir uns beugen könnten, wie der Leichenbeschauer über den Leichnam.
Und komm langsam wieder hoch.
Während die Gegenwart dazu neigt, den Körper der Außenwelt zuzuschlagen, hat die Antike den Körper nicht zur Außenwelt gerechnet, sondern zum Selbst. Wir stellen uns den Körper geografisch und lokalisierbar vor, mit eindeutigen Ländergrenzen und mit Hauptstädten, an denen die wichtigsten physiologischen Ereignisse stattfinden. Hauptstädte sind die Leber, das Herz, die Milz oder der Bauch.
Versuchen Sie bewusst in Ihren Bauch hinein zu atmen. Dabei können Sie spüren, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen leicht anspannt und hebt und beim Ausatmen wieder senkt, ganz von allein. Spannen Sie Ihre Bauchmuskulatur jetzt bewusst an, indem Sie den Bauch fest nach außen drücken und sich Ihre Bauchdecke dabei rund nach außen wölbt. Halten Sie die Spannung und achten auf Ihre Empfindungen. Lassen Sie wieder los und atmen Sie ruhig und gleichmäßig weiter. Genießen Sie das angenehme Gefühl, wenn sich der Bauch ganz von selbst entspannt und weich wird.
Ist unser Körper überhaupt ein Behälter, in dem wir stecken wie die Pflanze im Topf?
Sie beschreiben Spüren als Hinabsteigen in den Leib. Man sieht so gerne Medizinstudenten, die sich so ein Plastikmodell kaufen, wo man die einzelnen Organe rausnehmen kann. Aber haben wir tatsächlich Organe? Ist dieses Konzept richtig? Stimmt das?
Ja, natürlich. Es gibt eben im Grunde zwei Zugänge zu unserer Natur. Die eine ist eben die anatomische, also die von außen. Und da finden Sie Organe, natürlich.
Gernot Böhme, Philosoph.
Also das ist seit ausgehendem Mittelalter die Anatomie, wo der Mensch eben sich nicht einfach wie ein Gefäß darstellt mit lauter verschiedenen Flüssigkeiten, die sich mischen, sondern da sind Organe drin, die ihre eigene Funktion haben, eine gewisse Selbstständigkeit gegeneinander, eine gewisse Abgrenzbarkeit gegeneinander. Und das alles leistet Anatomie und Physiologie.
Aber neben dem Blick von oben, neben den naturwissenschaftlichen, gibt es noch einen anderen Zugang zum Körper.
Also es ist ja so, dass man schon auch redet, das Herz ist mir schwer, ja, oder das Herz hüpft mir im Leibe. Das heißt, das, was wir spüren, drücken wir häufig aus mit denselben Namen, mit denen wir auch die Organe bezeichnen, nicht? Bloß da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Dominanz des Blicks von außen führt dazu, dass wir so etwas wie das Herz hüpft mir im Leibe als eine Metapher verstehen. Es ist aber nicht so, es ist ja ein wirkliches Gefühl, das wir haben, nicht? Was dadurch beschrieben wird. Was wir da spüren, ist in der Gegend der Organe.
Der andere Zugang neben dem Blick von außen ist folglich das Spüren von innen. In der Antike war man davon überzeugt, was keinen Körper hat, existiert nicht. Selbst die Götter verfügten immer über eine überwältigende physische Präsenz.
Nehme deine Präsenz wahr. Deine Anwesenheit in Raum und Zeit. Nehme deinen Körper wahr. All seine Empfindungen, so wie sie sind.
Jede Kultur hat ihr eigenes Körperbild. Bei uns ist das naturwissenschaftliche Körperbild vorherrschend. Es gibt aber auch Körperbilder, in denen der Körper ganz anders aufgefasst wird, zum Beispiel als etwas Magisches.
So unterschiedlich kann man über mich denken. Jeder etwas anderes. Für den einen bin ich ein Ort, der von einer Person bewohnt wird. Für den anderen bin ich eine Maschine. Für den dritten etwas, auf das er stolz ist und gerne vorzeigt. Und wieder für einen anderen bin ich ein Sportgerät, das er täglich benutzen und trainieren kann. Aber bin ich all das wirklich? Hier bin ich. Wenn du unachtsam bist, strecke ich die Hand aus. Lange, ehe du überhaupt begreifst, dass du den einen Fuß gegen die Wurzel hast prallen lassen, sodass ich unweigerlich hinfallen muss. Und jetzt, wo ich auf dem Boden liege, empfindest du Schmerzen. Mit Schmerzen äußere ich mich, um dir zu sagen, dass du unachtsam gewesen bist und mir Schaden zugefügt hast. Wenn du Schmerzen hast, spürst du mich.
Was bedeutet es überhaupt, wenn ich sage, ich will den Körper nicht wie die Naturwissenschaft von außen betrachten? Es bedeutet, dass ich wissen will, wie es sich anfühlt, einen Körper zu haben. Ich will meinen eigenen Körper spüren.
Da muss man sich auskennen. Das ist eine Übung, die eigentlich ans autogene Training anschließt. Autogene Training ist ja auch schon in der Weise, dass ich in meine Hand hineinspüre, in meinen Fuß. Und dann spüre ich, dass die Hand oder der Fuß warm werden. Das ist ganz interessant, nicht? Oder der wird so ganz schwer und so und weiter. Und so kann man den ganzen Leib erschließen durch dieses Spüren. Und vor allem, was eben in der sogenannten Einfühlung hinzukommt, der Zusammenhang der einzelnen Bereiche untereinander, ob es da fließt oder stockt und so weiter.
Stelle dir nun vor, du bist eins mit der Welt. Du bist eins mit dem Universum. Du bist eins mit allen Dingen. Du bist voller Ruhe und voller Kraft.
Ich glaube, du wirst umdenken müssen. Nicht ich bin ein Teil von dir, sondern du bist ein Teil von mir. Dein Gehirn ist in mich eingelassen. Oder willst du das bestreiten? Es ist in den Körper eingebunden. Stichwort Embodiment. Du bist mein Werkzeug. Du bist eine Art Hand mit dem einzigen Unterschied, dass ich mit dir nicht wie mit der Hand Stürze abfange oder Schrauben ins Holz drehe, sondern Pläne schmiede, Vorstellungen entwerfe, Luftschlösser baue. Du bist universeller als die Hand. Du bist dazu da, um auf mich aufzupassen, um dafür zu sorgen, dass es mir gut geht.
Wahrnehmungen, Gefühle, Empfindungen, das alles sind keine Gedanken. Gedanken sind meist prospektiv, sie eilen dem Körper voraus, sind sein Spätrupp, sein Scout, sein Fährtenleser.
Von der Phänomenologie her würden wir überhaupt sagen, Gefühle werden ja gespürt durch leibliche Regung, also Freude spüre ich im Herzen oder auch die Liebe, das spüre ich. Das ist kein Gedanke oder so, das ist ein Spüren, leibliches Spüren. Und da ist es natürlich so, dieses Wie, dieses Spüren, da muss man sich auskennen.
Stelle dir nun vor, du bist die Liebe. Du bist das Kribbeln im Bauch. Du bist das aufgeregt schlagende Herz. Du bist der Glanz in den Augen. Du bist die warme Umarmung. Du bist das blinde Vertrauen. Fühle für einen letzten Atemzug, dass du die Liebe bist.
Spüren heißt nicht wissen. Wenn ich von etwas wissen will, muss ich es von außen betrachten, muss es untersuchen, aufschneiden, sezieren, im Labor unter das Mikroskop legen oder durchleuchten. Ich muss es vergegenständlichen, also zu etwas machen, das mir entgegensteht, zum Gegenstand eben. Wenn sich eine Gesellschaft wie die unsere als Wissensgesellschaft apostrophiert, dann heißt das, dass sie alles vergegenständlicht. Und es heißt, dass dabei eins unter die Räder kommt, das Spüren. Und genau dafür
bin ich zuständig.
Leib ist ja immer die Erfahrung, die wir von uns selber haben und die nicht mit jemand anders geteilt wird, so wie wir uns spüren. Also das nennt man normalerweise die Befindlichkeit. Wie fühle ich mich? Gerade wegen dieser Dominanz des äußeren Blickes auf unseren Körper ist es so, dass uns unser Leib, was uns eigentlich das Nächste ist oder sein sollte, ist uns ziemlich fremd geworden, nicht?
Wenn ich jetzt die Autopsie durchführe, dann denke ich ganz kurz, oh Gott, der Arme, gerade wenn sie jung sind oder wenn sie einen besonders langen Leidensweg hinter sich hatten, das denke ich zuerst.
Judith Brauneis, Präparatorin.
Aber dann muss ich das versachlichen, weil ich einfach die Distanz brauche, sonst könnte ich den Beruf nicht ausüben. Ich muss zweckorientiert dann arbeiten. Ich konzentriere mich dann ganz auf den Körper und dann ist es für mich der Körper und die Medizin und ein Fall und eine Krankheit oder verschiedene Krankheiten, die ich dort sehe, und die mich interessieren und die wir herausfinden müssen.
Es gibt natürlich nichts dagegen zu sagen, den Körper von außen zu betrachten, denn so können wir Erkenntnisse gewinnen. Und das haben wir sehr erfolgreich getan. Erkenntnisse gewonnen über den Körper. Wenn wir allerdings mitfühlen, schlüpfen wir in den anderen. Dann ist es mit dem Blick von außen vorbei. Und das gilt auch, wenn wir nicht mit einem anderen mitfühlen, sondern wenn wir uns selbst fühlen.
Wenn du mit dem Kopf arbeitest, kann ich das nicht spüren. Oder bestenfalls im Rücken, weil du mal wieder seit Stunden regungslos dasitzt. Was ich aber spüren kann, ist, wenn du dich in einen anderen hineinfühlst. Wenn du dich in eine Frau auf der Leinwand verwandelst, die von ihrem Geliebten verlassen worden ist, dann lasse ich die Augen zu weinen beginnen, als seien es die Augen der Darstellerin. Dann kullern dir und ihr Tränen über die Wangen.
Diese Sache kommt schon bei Descartes vor, wo er die Frage stellt, ja, und ein Blinder, der mit einem Stock nach einem Stein tastet, wo spürt er den Stein? Etwa an der Hand am Ende des Stockes? Nicht? Und er sagt, nein, er spürt ihn da unten, beim Stein. Das heißt, dieses Spüren nimmt den ganzen Stock ein und spürt da unten, wie als ob es mit der Fingerspitze wäre, den Stein auf dem Boden.
Das Spüren ist ein wichtiger Teil der lebendigen Natur. Und es ist etwas, das in der Gegenwart mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Es gibt immer weniger, was wir spüren können, dafür gibt es immer mehr, was wir auf Bildschirmen sehen und zerebral zu begreifen versuchen. Immer mehr von dem, was wir tun, tun wir ausschließlich mit dem Kopf, genauer mit dem Auge, über das Sehen. Dabei ist auch und gerade das Spüren eine Erkenntnisform.
Ich glaube, Sie haben auch mit ins Auge gefasst, die Gefährdung leiblicher Existenzen und auch körperlicher Existenz durch die ganzen virtuellen Welten. Dass also unsere Mitmenschen mehr und mehr sich in virtuellen Welten aufhalten. Und das ist auch sicher ein Problem, dass man eben sein Bedürfnis nach Gefühlen und Lebendigkeit nicht im Leben, sondern im Roman und heutzutage im Film, im Internet und weiter auslebt, also in virtuellen Welten.
Ich stehe unter der Dusche. Ich spüre das Wasser, das über meine Haut perlt. Spüre den Strahl, der mich im Nacken und an den Schultern trifft. Ich spüre, wie der Strahl auf mich auftrifft. Wie das tut. Ich spüre, dass der Strahl aus lauter kleineren Wasserbündeln besteht, die zusammen den Strahl ausmachen. Wenn ich mich konzentriere, spüre ich jeden noch so feinen Strahl. Ich spüre das Wasser an meinen Fußsohlen. Sogar auf meinen Fußnägeln spüre ich das Wasser. Ich spüre die Nässe.
Sind die Atome, aus denen das Wasser besteht, nass? Ist H2O nass? Was ist Nässe? Was Nässe ist, können wir nur über den Körper erfahren.
Dann bringe ich den Verstorbenen her, lege ihn auf den Tisch. Die sind immer komplett nackt, weil man die Leichenschau, die äußere sowie die innere, auch immer am komplett entkleideten Körper durchführen muss. Das mache ich als erstes. Also ich mache zuerst die äußere Leichenschau. Und meine zwei sicheren Todeszeichen sind Totenstarre, Totenflecken. Dann gibt es die Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Das ist ziemlich einfach. Also wenn man jetzt nur einen Torso hätte oder es würde der Kopf fehlen.
Ich berühre mit der Zunge ein Stück Fleisch. Ich schmecke es. Ich schmecke die verschiedenen Tönungen des Fleisches. Spüre seine Konsistenz, ob es gar ist oder zerfällt. Schmecke den Unterschied zwischen Muskelfleisch und Hüfte oder Filet. Schmecke, ob das Fleisch salzig schmeckt oder nach nichts. Ob es saftig ist oder trocken.
Wer spürt, kommt mit der Wirklichkeit in Berührung. Spüren ist eine Form der Erkenntnis. Wenn wir mit der Wirklichkeit immer weniger in Berührung kommen, ist das so, als würden wir gleichsam langsam erblinden. Der Körper ist das, was mich in die Lage versetzt, von der Welt betroffen zu sein. Wenn ich von der Welt betroffen bin, ist immer auch mein Körper betroffen. Deshalb habe ich nicht gefragt, was ist der Körper? Ich habe vielmehr gefragt, wer ist der Körper?
Wer bin ich? Man spricht von mir als sterblicher Hülle, als sei ich die Tube, die man nach Gebrauch wegwirft, und du das, worauf es ankommt, der Tubeninhalt. Das kränkt mich.
Ein Körper, der auf einem Tisch liegt wie dieser, eine sterbliche Hülle, etwas, das hat das Herz aufgehört zu schlagen, bereits angefangen hat zu zerfallen. Es war ja mal ein Mensch, ja, der gelaufen ist, der gegangen ist. Man hat den Klang seiner Stimme gehört, man hat ihn riechen können, seine Augenfarbe sehen können. Und jetzt gehe ich an diesen Körper hin und er ist kalt. Er ist leblos. Er fühlt sich steif und starr an. Und ich kann das nicht zuordnen. Ich weiß nicht, was... Unser Gehirn, glaube ich, tut sich schwer mit dieser Verarbeitung. Insbesondere, glaube ich, mit der Endgültigkeit.
Unser Körper hat wie alle Körper auch physikalische Eigenschaften, also etwa die, dass er Platz einnimmt. Wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Körper stehen sich im Weg, sie müssen ausweichen. Wie die Kugel auf dem Billardtisch. Sie sind an einem Ort und in einer Zeit. Und wo sie sind, kann kein anderer Körper sein.
Die Zersetzung des Körpers beginnt.
Ralf Hahnrieder, Bestatter.
Die Zersetzung einerseits von innen heraus, dass die Organe zerfallen, dass Blähgase entstehen, dass Fäulnisveränderungen kommen. Ja.
Und Maden und sowas?
Selbstverständlich, ja. Auch das, ja, bis letztendlich der Leichnam nur noch skelettiert ist.
Ich kann mich sehen lassen.
Denn Körper haben ein Aussehen. Im weiteren Sinn spielt das Aussehen eine große Rolle. Was einen Körper hat, das sieht automatisch irgendwie aus. Alles auf der Welt hat irgendein Aussehen. Was keinen Körper hat, hat kein Aussehen. Es ist dann ein Geist, eine Halluzination, ein Gespenst. Ganz offensichtlich begegne ich im Spiegel keinem Gespenst, sondern mir, meinem Körper.
Ja, ich bin's.
Ich kann meinen Körper im Spiegel mit den Augen wahrnehmen, ich kann mich selbst mit der Hand berühren, ich kann mit der linken meine rechte Hand anfassen, kann mich spüren.
Meine Hand kann sich spüren, wenn du sie mit der anderen Hand anfasst.
Ich fasse mit der rechten Hand die linke an. Die rechte hat dann von der linken Empfindungen, also empfindet sie hier mit Knöcheln und so weiter, nicht? Gewissermaßen so eine Art Erkenntnis. Aber umgekehrt ist es so, dass die Linke auch eine Empfindnis hat, nämlich die Linke spürt sich.
Ich kann mich spüren, wenn ich dich anfasse.
Und ich werde gespürt, wenn du mich anfasst.
Man kann es dadurch einigermaßen verorten, aber von der Phänomenologie her würden wir das Leibesinseln nennen. Von fernöstlichen Medizin redet man von Chakren und solche Sachen. Da hat man auch seine Ausdrücke dafür. Auch das sind ja Bereiche, die anatomisch nicht wirklich zu identifizieren sind. Da sehe ich schon, also dieses sich spüren heißt nicht, dass ich wirklich das Organ spüre, sondern in der Gegend des Organes bestimmte Regungen.
Meine Haare kann ich kämmen und scheiteln. Ich kann mich rasieren. Meine Gedanken kann ich nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Ich kann sie nicht fühlen, nicht riechen, nicht betasten. Gedanken kann ich nur haben. Nur was einen Körper hat, kann ich wahrnehmen.
Ich bin jetzt 60, aber ich bemerke, dass du erschrickst, wenn du mich auf einem Foto entdeckst. Dann denkst du, ich sehe ja viel älter aus, als ich bin. Du fühlst dich aber hartnäckig 15 Jahre jünger, als ich wirklich bin. Ich bin doch die Zeit, die du schon gelebt hast. Ich bin unbestechlich. Hier liege ich und stinke.
Du bringst die Sache auf den Punkt. Der Körper hat die Angewohnheit, sich bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten zu äußern und das meist ungefragt. Zum Körper gehört, dass man ihn hören kann. Er knarzt, quietscht, ächzt. Jeder Körper äußert sich irgendwie. Unser Körper lacht, lallt, rasselt, haucht, hustet, furzt, gurgelt, kluckert oder knackst mit den Gelenken. Das ist uns peinlich.
Das ist dir peinlich.
Es passt nicht zu unserem Selbstverständnis. Als kopfgesteuerte Vernunftwesen hat der Körper unserem Ich zu folgen, wie ein Hund dem Frauchen oder Herrchen und bitteschön ruhig zu sein. Wir wünschen ihn uns so geräuschlos und leichtgängig wie eine Servolenkung. Wir sehen uns als Piloten in der Kanzel, ganz oben auf dem Hals.
Beim Essen kann mir schon mal versehentlich ein Rülpser auskommen. Manchmal knurrt auch der Magen hörbar oder irgendetwas quietscht, schmatzt oder stinkt eben. Das ist doch normal. Muss ich mich dafür entschuldigen? Oder für die Flüssigkeiten, die ich absondere? Das werde ich ja sogar noch, wenn ich das Zeitliche gesegnet habe.
Ist der Vorrichtung im Sarg, dass das nicht peinlich wird? Oder?
Selbstverständlich. Also ein Sarg ist immer beschaffen mit einem Ölpapier. Es kommt eine Sargmatratze hinein, die ist gefüllt mit aufsaugenden Stoffen, die aber gleichzeitig auch im Erdreich wieder vergeht, damit die Natur hier nicht beeinträchtigt wird. Aber ja, letztendlich, damit es nicht irgendwie zu unschönen Vorfällen eben kommt.
Wenn ich jetzt einen Verstorbenen habe, ich kenne den Verstorbenen nur tot in diesem Zustand, und wenn ich dann zum Beispiel ein Foto sehe von ihm, wo er lebendig war, dann kann ich manchmal oft nicht glauben, dass es ein und dieselbe Person ist. Und deswegen finde ich, wenn der Körper nicht mehr belebt ist, dann sieht er ganz anders aus.
Weil Körper ein Aussehen haben, dient zum Nachweis der Identität das Foto im Personalausweis. Da aber unsere Körperzellen nach spätestens 7 Jahren ersetzt werden, verändert sich das Aussehen, ich altere, und mein Personalausweis besitzt ein Verfallsdatum. Danach muss ich eine Verlängerung beantragen und ein neues Foto machen.
Und wenn die Zeit um ist, dann wird der Körper abgelegt, so wie ein Kleid, Das tröstet mich immer ganz oft, wenn ich diese vielen Verstorbenen sehe. Dann denke ich mir, es ist ein Kleid, das man trägt eine Weile. Und wenn es nicht mehr gut ist, dann muss man es ablegen.
Seitdem du angefangen hast, regelmäßig Gymnastik zu machen, geht es mir besser. Die Schmerzen im Rücken sind weg, obwohl du immer noch so viel an den Schreibtisch gehst wie eh und je. Du rauchst nicht mehr, du achtest darauf, was ich zu essen bekomme. Du gibst dir im Umgang mit mir regelrecht Mühe. Alle Achtung.
Dass im Körper ein Ungleichgewicht herrscht, das spüren mehr und mehr Menschen, zumal im Westen. Wir werden einfach das Gefühl nicht los, irgendwie einseitig zu leben, zu viel mit dem Kopf zu arbeiten, zu wenig mit dem Körper zu machen, zu wenig auf ihn zu hören, ihn zu wenig zu achten. Achtsamkeit lautet das Schlagwort. Das Gefühl des Ungleichgewichts treibt viele zu alternativen Formen des Daseins, wenn auch zeitlich eng befristet. Wir suchen die Natur, ernähren uns vegan, gehen regelmäßig ins Fitnessstudio, joggen oder treiben Yoga.
Ich bin mein Körper in dem Moment, wo ich ihn bewohne, sagen wir mal so. Also man kann da natürlich in die Spiritualität abdriften. Und in dem Fall sage ich mir, dass ich vielleicht eine Seele bin oder ein spirituelles Wesen, das diesen Körper bewohnt, den physischen Körper für eine Zeit, die er hat, auf dieser Erde, in diesem Leben. Und dieser Körper muss gepflegt werden und umsorgt werden, damit er gut funktioniert und damit die Seele, die darin wohnt, sich drin wohlfühlt.
Wir betonen die aktive Seite in unserer Kultur zu stark und die passive zu wenig. Pathos heißt ursprünglich Leiden, erleiden. Aber die Griechen haben das anders als wir heute nicht unbedingt negativ ausgelegt. Wer Yoga macht, sucht oft nach einem pathischen Leben. Persönlich kenne ich kaum jemanden, jedenfalls kaum eine Frau, der oder die nicht Yoga macht. Frauen hören in der Regel mehr auf ihren Körper als Männer, und das kann man buchstäblich verstehen, denn es ist die monatliche Regel, von der sie dazu angeregt werden.
Verstanden als leibliche Regung.
Komm in den Sonnengruß B, wieder an den Anfang deiner Matte. Wir beginnen mit einer tiefen Kniebeuge. Einatmen, Blitz. Ausatmen, tief. Einatmen, langer Rücken. Und Schritt, Schritt.
Frauen spüren das Ungleichgewicht, in dem wir leben, offenbar stärker. Und das ist auch insofern interessant, weil man dem weiblichen Prinzip traditionell die passive Rolle und dem männlichen die aktive Rolle zuweist.
Aktiviere deine Bandhas und löse langsam wieder auf.
Anders gesagt, Männer machen, Frauen spüren. Aber das führt eben nur dann, wenn man dem Machen und Tun, also der Aktivität, vor dem Erleben und Erleiden den Vorrang gibt zu Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Nur aus der Perspektive einer Übermacht kann von Benachteiligung gesprochen werden. Wenn das Aktive überwiegt, leidet naturgemäß das Passive.
Jede Ausatmung bringt dich wieder ein Stückchen tiefer. Schau, dass deine Beine aktiv bleiben, die Kniescheiben immer noch gelockt.
Worum es geht, ist das Gleichgewicht, um die Balance zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip.
Spüre mich. Dann entdeckst du die weibliche Seite in dir.
Ein. Aus. Ein. Aus.
Der Atem ist das, was unseren Körper am Leben erhält. Er ist sozusagen die Nabelschnur zwischen mir und dem Dasein, zwischen innen und außen, oben und unten, männlich und weiblich. Wir können nicht nicht atmen. Yoga ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Leistung, die wir uns dabei abverlangen. Ursprünglich war Yoga eine Meditationstechnik, also eine Technik, um das Leben pathisch zu erfahren, passiv, um die Natur, die wir selbst sind, gewissermaßen am eigenen Körper zu erleiden. Inzwischen wird Yoga in vielen seiner Spielarten viel zu aktivisch verstanden, kompetitiv, als Wettkampf. Ich will, ich muss, ich kann. Der Westen überbetont mit seiner Erlebniskultur die Aktivität, das aktive, provozierte Leben, das Hineinstopfen von Erlebnissen, das Aussehen und das Äußere.
Das heißt, auch die eigenen Verhaltensweisen werden sehr stark durch die Normen, die der andere oder die anderen setzen oder was Mode ist und so weiter, bestimmt. Sie nehmen zum Beispiel dieses Beispiel Sport, das ist auch ganz zutreffend, dass also sehr viele Menschen als Fernsehzuschauer sozusagen sozialisiert werden, sich an diesen Leistungen zu orientieren und das versuchen gewisserweise nachzuahmen. Äußerst schlimm. Sie wissen, dass das Dopingproblem im Nichtleistungssport, im Alltagssport viel größer ist als im Leistungssport.
Der Körper ist das, was vom Auge eines anderen betrachtet wird. Der Leib dasjenige, wie man sich selbst von innen spürt. Pathos und Logos. Nicht von ungefähr wird Pathos in der Gegenwart als das Pathetische denunziert.
Also meine Beunruhigung ist jetzt an diesem Punkt nicht so sehr durch den Fortschritt der Technik bestimmt, ist eigentlich zunächst mal viel mehr durch diese Ideologie des Körpers überhaupt. Es ist halt so, ich habe vorhin gesagt, die Dominanz der Naturwissenschaften, der Medizin und aber natürlich der Kosmetik und so weiter, die ganzen aktiven Haltungen zum Leben, bringen unsere Zeitgenossen dazu, sich weitgehend als Körper zu verstehen. Das heißt also, sie verstehen sich im Blick des anderen.
Ich bin die Zeit, die vergangen ist seit dem Tag, an dem du geboren wurdest, zusammen mit der Zeit, die noch kommt und die bis zu dem Tag geht, an dem du sterben wirst. Für diesen ganzen Zeitraum, den du dein Leben nennst, deine Biografie, bin ich der leibliche Speicher. In dieser Zeit habe ich Erfahrungen gemacht, Gewohnheiten angenommen,
gute und schlechte,
habe mich angepasst oder als störrisch erwiesen. Ich habe Traumata davon getragen, Krankheiten überwunden, Pech gehabt und Glücksschauer haben mich durchrieselt. Ich bin dein Körper und du bist ich, aber ich bin nicht du.
Gut, aber wo genau höre ich auf und fängst du an? Wo ist die Grenze? An der Haut, jenseits meines Gesichtsfelds, an den Grenzen der Wahrnehmung, dort, wo mein Arm nicht mehr hinlangt oder der Geruchssinn meiner Nase?
Spüren kann über die Körpergrenzen sehr wohl hinausgehen. Das drastischste Beispiel ist das Spüren von Körperteilen, die man nicht mehr hat. Also hat meinen Arm verloren und trotzdem habe ich Schmerzen in dem Arm. Bitte, ich spüre den Arm. Das nennt man ja den Phantomkörper oder Phantomschmerzen. Aber natürlich, es gibt ja auch Zustände der Weitung, also Schläfrigkeit oder wenn man so hingegeben ist an einen Sommerabend, da kann sich also das leibliche Spüren zum gesamten Raum erweitern, nicht? Der leibliche Raum ist nicht derselbe wie der körperliche Raum. Er kann sehr wohl die Körpergrenzen überschreiten.
Eines Tages hat deine Freundin das nächtliche Beieinanderliegen mit mir aufgekündigt, einfach weil ich schnarche. Sie ist in ein anderes Zimmer gezogen. Dabei ist das Schnarchen nichts anderes als ein akustisches Milieu, das mein Gaumensegel erschafft, damit sich die Familie sicher fühlen kann. Zu Zeiten der Urhorden überlebenswichtig. Heute allerdings leben wir nicht mehr in einer Urhorde, das muss ich zugeben. Insofern ist das Schnarchen vielleicht überflüssig.
Wir verbringen unser Dasein nicht im Körper, sondern immer in einem Milieu. Die Grenzen des Leibs sind fließend, durchlässig, permeabel. Wenn die Grenzen das nicht wären, würden wir im Körper ersticken. Wir spüren uns nämlich nicht nur im Körper, den wir haben, wir spüren uns paradoxerweise draußen im Raum.
Während du das schreibst, vernehme ich, dass unten auf der Straße ein Marathon rhythmisch beklatscht wird. Von Zaungästen am Straßenrand. Bald hat jede Stadt ihren eigenen Marathon. Das freut mich. Mich und meine Artgenossen.
Die Grenzen unseres Spürens, unseres Riechens, Sehens und Hörens verlaufen am Rand einer Gegend, die unser Leib in seiner Präsenz erschafft und die Grenzen des Körpers übertreffen. Im Zentrum dieser Gegend, dieses Milieus, sitzen wir wie die Spinne im Netz. Oder die Sonne im Sonnensystem.
Wenn ich Musik höre, höre ich nicht das Ohr, nicht das, was in meinem Ohr ist, sondern ich höre die Musik, die da draußen ist, draußen im Raum, im Stadion, im Saal, in der Luft.
Ich habe mich immer gefragt, warum Rennfahrer so exorbitant bezahlt werden. Jetzt weiß ich die Antwort.
Weil der Körper die Gabe hat, mit dem Fuß bis in den Motorraum hineinzuspüren.
Der Körper ist die Zeit, die wir überdauern, ist die Spanne, die zwischen Geburt und Tod liegt. Und dazwischen liegt der Schmerz. Einen Körper zu haben, das bedeutet immer Schmerzen haben. Der Schmerz ist mit dem Körper untrennbar verbunden.
Und seit allen Erkenntnisweisen von unserer Natur, eben als Erkenntnis von außen, objektiv, nicht? Also Naturwissenschaft, Anatomie, Physiologie, ärztlicher Blick und so weiter, das ist dominant. Von daher verstehen wir uns. Ich erinnere mich nochmal, als ich noch an der Uni war, dass Studenten häufig von sich selbst als ich mein Gehirn gesprochen haben. Stellen Sie sich vor, spürt man sein Gehirn, spürt man nicht. Ne? Aber trotzdem reden sie von ihrem ich mein Gehirn.
Vorhin haben wir gesagt, Pathos habe ursprünglich geheißen Leiden, Erleiden. Aber die Griechen haben das, anders als wir heute, nicht unbedingt negativ ausgelegt. Leiden und Schmerz sind für sie nicht etwas gewesen, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Das meint nur die Gegenwart. Die Triumphe der Technik über Krankheit und frühen Tod des Menschen suggerieren, dass Leid und Schmerz nichts weiter sind als auszumerzende Perfidien der Natur. Wir halten Betäubung und Sedierung, also das Nicht-Erleiden und Nicht-Spüren von Schmerz, für einen Fortschritt. Dass wir mit allen Mitteln den Schmerz bekämpfen, das zeigt nur, dass wir in Wahrheit mit allen Mitteln den Körper bekämpfen.
Das andere ist natürlich überhaupt die Dominanz aktiver Verhaltensweisen, hier jedenfalls in Europa. Ja, und wo bleibt das Passive? Nicht? Wo bleibt das, dass mir etwas geschieht, mir etwas widerfährt? Nicht? Ich nenne das gegenüber dem Aktiven das Pathische. Also was widerfährt mir, dem muss erstmal die richtige Aufmerksamkeit zugewendet werden. Und den Umgang damit müssen wir eben auch lernen. Und das geht ja bis hinein in den Schmerz. Nicht? Das Thema Krankheit ist von außerordentlicher Bedeutung. All diese Dinge, die einem widerfahren. Wie leben wir damit?
Der Schmerz ist nicht sinnlos, ist nicht etwas, das ausgelöscht gehört, auch wenn es Schmerzen gibt, an denen wir zugrunde gehen können, wenn man uns nicht schmerzstillende Mittel verabreicht. Aber das ist eine Extremsituation und nicht die Regel. Wer
an das Zischeln der Ausscheidungen denkt, an das Schweigen der Organe, an die Kraftanstrengungen des Gedächtnisses, an das Abtasten der Stimme, an das Rotieren des Blutes, an den tödlichen Gifthauch, an die Schlägereien unter den Mikroorganismen, an die Spermakriege.
Der begreift die Tragödie, die unentwegt in unserem Körper abläuft. Die wollüstigen und morbiden Sehnsüchte des Leibes vertragen sich nicht mit einer Auffassung, die auf Unterdrückung zielt und Reparatur. Unser Leib verlangt die bewusste Annahme des Schmerzes, um auf diese Weise die Leiden der von den Menschen gemarterten Natur erlebbar zu machen. Im Schmerz artikuliert sich der Körper.
Und im Schmerz ist die Heilung zu suchen.
Der italienische Romantiker Alessandro Manzoni sagt,
dass der wahre Schmerz für den Menschen nicht der ist, den er erleidet, sondern der, den er zufügt.
Der Körper ist es, der uns an die Wirklichkeit bindet. Wer den Schmerz aus der Welt schafft, der entkoppelt uns von der Wirklichkeit in einer dramatischen Weise, der macht uns zu Gehirnen im Tank. Wer den Geist vom Körper trennt, wer dich
von mir trennt,
der denkt platonisch. Der glaubt an zwei Welten, an das Ideale und an das Reale. Doch das Ideale ist ein Gedanke, das Reale ist wirklich.
Der Einzige, der mich ernst nimmt, ist der Tod. Der Tod setzt mich radikal in mein Recht. Denn wenn ich sterbe, stirbst auch du. Dann wirst du begreifen, dass die Wirklichkeit kein Modell, keine Möglichkeit, keine Theorie und kein Gedankengebäude ist, der Körper nichts, auf das sich verzichten ließe, sondern wirklich.
Ich wollte den Tod kennenlernen, wollte selber natürlich am Leben bleiben und habe ihn nicht kennengelernt, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber dafür das Leben. Ich dachte, ich erfahre vielleicht, wie es weitergeht, ob der Tod das Ende ist oder ein Anfang oder irgendwas dazwischen. Und das habe ich natürlich nicht erfahren. Aber ich kann sagen, ich habe durch den Beruf und durch den vielen Kontakt zum Tod und den Verstorbenen schon zur Spiritualität gefunden.
Ich glaube, dass der Tod nicht das Ende ist. Ich glaube ganz fest daran, dass der Tod der Beginn einer neuen Lebendigkeit ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Energie, die in meinem Körper oder in all unseren Körpern fließt, verloren geht. Energie kann nicht verloren gehen. Die Energie, die die Lampe verliert, vergeht ja auch nicht. Die ist im Raum irgendwie, irgendwo. Ich glaube ganz fest daran, dass diese sterbliche Hülle, die hier liegt, dass wir die zurücklassen müssen, um in eine andere Form der Existenz übergehen zu können.
Viele Vorstellungen entwerten den Körper, weil sie glauben, dass man nur als geistiges Wesen weiterlebte. Aber das würde bedeuten, dass alle Erfahrungen und Schmerzen, die der Körper erlitten und gemacht hat, sinnlos sind, überflüssig. Denn am Ende werden sie einfach subtrahiert und mit dem Körper weggenommen. Interessant ist da die Vorstellung des Christentums, das explizit eine leibliche Auferstehung erwartet. Auch Religionen, die an die Wiedergeburt glauben, belassen dem Körper sein Recht und entwerten ihn nicht. Das Christentum und gewisse Vorstellungen von Reinkarnationen nehmen den Körper also ernst, viel ernster als die Gegenwart, und machen aus ihm nicht eine Sache, auf die man zuletzt verzichten könnte. Im Gegenteil.
Niemand kann für dich sterben. Du musst mit mir sterben. Mit deinem Körper, ob du willst oder nicht.
Ich stelle mal das beredte Schweigen des Körpers zu diesem Thema laut.
Auch wenn wir zu ganz vielen schreien würden, alle zusammen, würden wir keinen universellen Schrei erzeugen, der in der Lage wäre, sich Gehör zu verschaffen bei dieser somnambulen Menschheit, die sich selbst zu Scheiterhaufen bestimmt. Wir schreien im Traum.
Wir schreien im Traum.
In den Körper hinabsteigen. Reise zu einem fremden Ort. Feature von Thomas Palzer. Mit Gernot Böhme, Philosoph. Ralf Hahnrieder, Bestatter. Judith Brauneis, Präparatorin. Und Tönen aus den Audioanleitungen: Achtsamkeit, vollkommen im Hier und Jetzt sein. Progressive Muskelentspannung nach E. Jacobson. Einfach besser entspannt. Intensives Yoga für Fortgeschrittene. Es sprach der Autor. Ton und Technik Fabian Zweck und Florian Fahrenschon. Sounddesign Lorenz Schuster. Regie Alexandra Distler. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2016.